Was besonders Mädchen sind halt immer baff.
Ja, klar, das ist so, wenn du Jungs bist, die werden es auch gut finden.
Mit den Jungs hat man Probleme.
Manchmal wird es Probleme.
Aber später ist manchmal umgekehrt.
Nur vor der Tat, na,
Geliebte Kinder,
was will man denn geben?
geliebte Jugend,
Da kann man was durch.
geliebte Brüder und Schwestern
was will man denn
und Freunde.
Ja.
Ich freue mich, dass auch zwei Männer gekommen sind, die mir eingeladen haben. Was ganz Besonderes, wenn Männer auch zum Wort Gottes gehen. Ich denke, das ist das Wichtigste, was es gibt. Frauen, Kinder haben es sehr leicht, aber Männer sind sehr hart. Vielleicht, weil wir eine falsche Vorstellung haben von Mann sein. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit zugehört. Besonders über die Gerechtigkeit. Wie oft wird gesagt, das ist ungerecht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das muss doch Gerechtigkeit geben, sagen die Menschen. Jeder trachtet nach Gerechtigkeit. Aber jeder trachtet auch seine Gerechtigkeit aufzurichten. Indem ein Mensch seinen Wert aufrichtet, muss er dem anderen erniedrigen. Indem einer seinen persönlichen Wert aufrichtet, muss er nebendran den anderen erniedrigen. Es kann sogar sein, dass die Frau so schön macht, dass der Mann nebendran ganz mickrig zu nichts wird. Wir können uns sogar in der Ehe gegenseitig so aufrichten, dass einer der andere erniedrigt. Wir wissen das vom Zöllner und vom Pharisäer. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der da unten. Ich faste, ich gebe den Zehnten. Er konnte sich aber doch nur so hoch aufrichten, wie seine Leistung war. Wenn sich der Mensch aufrichtet, in seiner Frömmigkeit, in seinem Wissen, habe ich mal gedacht, da kann er doch nur so hoch werden wie der höchste Berg auf Erden. Und dort ist so kalt und so wenig Sauerstoff, dort kann man nicht mehr leben. Wenn ich die höchste Höhe meines Seins erreiche, habe ich eine tote Atmosphäre. Da ist kein Sauerstoff mehr, nur noch Kälte. Da ist kein Leben mehr. Indem sie weise wurden, sind sie zu Narren geworden. Jetzt sagt der Jesu, glückseliger Geistlicher. Das ist die größte Schwachheit, die überhaupt jemand hat. Die wird ausgenutzt und missbraucht. Die wird von niemandem beachtet. Wir wollen Jesaja noch ein Wort lesen. Jesaja 57, Vers 10. Von 10 bis 12.
Кого же ты испугалась и свершилась? Что сделалось неверной, и меня перестало помнить и хранить твое сердце. Не от того ли, что я молчал, и при том долго, и перестала бояться меня. Я покажу правду твою и дела твои, и не буду ни в пользу тебе.
Hör mal so ein Wort, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und sprichst nicht. Der Mensch zerarbeitet sich.
Es
jagt nach Glück.
Er
jagt nach Ehre. Nach Ehre. Er muss den Beweis bringen, ständig den Beweis erbringen, dass er Glück und Ehre bekommen darf. Das ist ein Karussell der Leistung und des Anspruchs. Die schönste Frau haben das wenigste Glück. Der Unbeachtete wird geschützt, ist geschützt. Hier in Kasachstan, in Agadir, hat man mal eine Frau gesucht. Ich bin so unglücklich. Die Katastrophe meines Lebens war, dass sie so schön war. Alle haben sie mich begehrt. Und ich habe mich von allen geehrt gefühlt. Und ich habe mich allem hingegeben. Und mir blieb nichts. Nicht mal meine Würde. Ich bin ausgeraubt. Ich bin zum Nichts geworden. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du musst auf den Herd dort lässt. Der reiche Jüngling hat sich zerarbeitet, seine Wege der die Frömmigkeit zu bringen. Ich habe alles gehalten. Was fehlt mir noch? Wenn ich alles gehalten habe, bin ich am Ziel. Aber er konnte auf seine Leistung kein Ziel finden. Auf seine Leistung kein Ziel finden. Und er konnte nicht mal den kleinen Letztmangel ausfüllen mit dem Christus, der vor ihm stand. Wir können nicht einmal in unserer Leistung verzeihen. Vergeben. Wir haben einfach eine kranke Vorstellung von allem. Wie viel Mal muss ich verzeihen, Fachbis? Hätte auch sagen können, wie viel Mal muss ich Leistung bringen? Wir denken alles in Leistung. Und fordern Lob, Belohnung ein. Dann denkt er siebenmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Siebenmal habe ich vergeben. Weiter kommt der Mensch nicht. Am achten Mal kann ich wieder reinschlagen. Was nützen dann die siebenmal? Selbst das Verzeihen und Lieben denke man in Leistung. Wenn ich das erste Mal recht verziehen habe, ist das zweite Mal wie das erste Mal, denn das erste Mal ist vorbei. So vergibt uns Gott. Vergibt uns und wirft es in die Tiefe und gedenkt nicht mehr an unsere
Sünden.
Gott hat nicht unsere Geschichte aufgerechnet zu einem Berg. Wenn Gott vergibt, ist es verschwunden. Das kann der Mensch überhaupt nicht. Gott, der ewige Gott, der alles weiß, kann sagen, ich vergesse eure Sünde, die ich vergeben habe. Der Mensch, der vergesslich ist, kann nicht vergessen, wenn er was vergeben hat. Beim neuen Konflikt wird er alles Alte mit aufzählen. So sind unsere Gedanken nicht unter Kontrolle. Sie können nicht verzeihen, jetzt das Neue, ohne dass sie ans Alte denken. Bruder Alexander hat Dinge aufgezählt von unseren Gedanken. Auch das ist ein Gedankenproblem. Dass wir ständig vergleichen, auch den Nächsten. Und sind nicht fähig, uns selbst zu vergleichen. Du zerarbeitest in der Menge deiner Wege und sprichst nicht, ich lasse es. Sondern weil du Leben findest in deiner Hand, wirst du nicht müde. So hat der reiche Jüngling auch ein gewisses Scheinleben in seiner Hand gefunden. Aber seine Hand war nicht voll. Es hat nicht gereicht. Und das macht sehr viel Sorge. Im Vers 11 sagt, vor wem bist du Sohn? Sorgen fürchte dich also. Der Mensch ist ständig in Sorge. Ständig sieht er, der andere ist bevorzugt. Ich bin benachteiligt. Das Mädchen ist mehr begehrt wie ich. Dann fangen automatisch die Konflikte und die Intrigen an und Lügen. Ich muss mich schöner machen, dass ich die Konkurrenz aushalte. Ich muss besser beten, dass die anderen lauter Amen sagen auf mein Gebet wie auf das andere. Vor wem bist du so in Sorge und fürchtest dich also, dass du mit Lügen umgehst? Der 11. Vers. Ich war furchtbar geltungssüchtig. Oder bin furchtbar geltungssüchtig. Obwohl ich weiß, das, was ich bin, reicht, um anerkannt zu sein. Muss ich Erlebnisse noch übertreiben, dass ich noch mehr beachtet werde? Ich gehe mit Lügen um. Ich manipuliere meine Erlebnisse mit Gott. Und denkst an mich nicht und nimmst es nicht zu Herzen. Meinst du, ich werde alle Wege schweigen, dass du mich so gar nicht fürchtest? Das ist der Schlusssatz von dem Vers. Die Pharisäer haben vor den Menschen gebetet. Sie waren doch die Größten. Die Pharisäer haben alles noch vor den Menschen getan, nur dass sie geehrt und anerkannt werden. Nicht um ihnen zu dienen, sondern um sie immer mehr, noch mehr zu beherrschen. Ihr blinden Blindenleiter. Dieses Thema ist ja erdrückend. Aber das kann jeder ihr neu machen. jede Gemeinde global zu einer neuen Liebeswiedergeburt führen. Ich bin so dankbar. Es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich dumm sein konnte. Ich weiß noch, wie ich der erste Kluge, der ein Fremdwort benutzt hat, konnte ich ganz drum fragen, das weiß ich nicht. Erklär mir das Wort. Da habe ich gemerkt, der ist so dumm wie ich. Der weiß gar nicht, was er gesprochen hat. Er benutzt sein Wort, wo er nicht mal erklären kann. Das ist eine große Macht, wenn man fragen kann wie ein Kind. Das ist eine große Macht auch über die Zöllner, wenn wir fahren, über die Grenzen. Ich liebe die Priester, die orthodoxen Priester. Und ich bete für sie. Und Gott will auch sie. Wir waren in der Ukraine, das sind zwei große Städte, zwischen Nikolaev, Cherson und Mariupol ist eine kleinere Stadt, Berislav. Und wir waren ein paar Sonntagmorgens, hatte man keinen Termin, wo wir irgendwo mit der Gruppe hinkommen. Palmsonntag. Und dann habe ich gesagt, wir gehen in den Gottesdienst von der orthodoxen Kirche. Und sie haben den orthodoxen Gottesdienst durchgeführt. Ich war das erste Mal dort. Und es war Palmsonntag. Sie haben die zwei gehabt, haben uns auch ein bisschen nass gemacht. Und dieser Priester hat auch mal in der Zeitung ganz schrecklich gegen die Gläubigen geschrieben. Man hat mich noch angerufen, hat mich gefragt, soll man auch eine Kirchendarstellung machen? Habe ich gesagt, lass doch. Aber er hat mich dadurch gekannt. Und irgendwann kam er zu mir und gesagt, Herrmann, ab jetzt geht der Priester ins Allerheiligste. Komm doch mit mir, du bist doch auch ein Priester. Ich habe ihn gefragt, muss ein Priester heilig sein, wenn er da reingeht? Natürlich, hat er gesagt. Sag ich, aber weißt, ich bin nicht rein von Sünde, ich kann da nicht mit rein. Und dann überlegt er Weile und dann sagt er, ich auch nicht. Und da hat er die Buchspsalme, die er eigentlich von drin raus gesungen hätte, hat er draus gesungen. Und dann voll das erste Mal. Der Jesus ist als ein Schwacher gekommen. Der Jesus sagt von einem verlorenen Schaf. Und zeigt sich da als Hirte. Was ist das für ein Hirte, der öffentlich sagt in seiner Bibel, ich muss mein verlorenes Schaf suchen? Da gibt doch der Priester, der Herr Jesus, Schwächen zu. Der Priester sagt, mir ist ein Schaf verloren. So schlimm ist unser Sündenfall. Dass die Hirte zugeben muss, wir sind verloren, wir sind welche verloren gegangen. Aber hier drin sehen wir die Liebe des Herrn Jesu. Er kapituliert nicht. Der Lauf der Verlorenen auch. Der Lauf der Alkoholiker noch. Der Lauf denen mit bitterem Herzen nach. Er geht zu dir, der du vielleicht nie Liebe erfahren hast. Der Jesus sucht, was verloren ist. Er hat nicht zugelassen, er wollte nicht zulassen, dass verloren wird. Aber in seine Schöpfung kam eine Lüge rein, dass es dann Verlorene gibt. Aber seine Liebe hat ihn getrieben, die Verlorene zu suchen. Und hier sagt er dann weiter zu all den Menschen, die ihre Hilfe in sich selbst suchen. Ich will dir aber deine Gerechtigkeit anzeigen, deine Werke, dass sie dir nichts nütze sein
sollen.
All unser eigenes Lebenstun wird uns nichts nützen. Alles vergeht. Uns bleibt nichts. Nicht unsere Männlichkeit, nicht unsere Schönheit der Frauen, keine Jugend. Es bleibt nichts auf dieser Erde. Möchte auch uns das zur Buße führen. Dass wir wirklich echte Werte bekommen. Dass wir etwas Ewiges bekommen. Etwas, das nicht vergeht mehr. Guck doch mal, der Jesus ist doch vergangen auf Golgatha. Geendet. Es hat zwar gedonnert in dieser Nacht und geblitzt und war ein Beben. Ich denke, seine Feinde haben nicht sicher in ihre Wohnungen geschlafen in dieser Nacht. Und doch waren sie alle selbstzufrieden, ihre Bitte. Sie haben diese Demut bezeitigt, diesen Christus. Sie haben diese Demut in Christus, also diesen Christus beseitigt. Endlich war dieser beseitigt, der ihn Hochmut angeklagt hat durch seine Demut. Und da war ein Erdbeben. Und doch, denke ich, waren sie zufrieden. Endlich haben wir diesen Störenfried beseitigt, der sich um die Verlorene gekümmert hat, dem das Volk nachgelaufen ist, ohne dass er einen Zwang ausgeübt hat. Sie haben sicher mit Genugtuung geschlafen. 3 Tage und 3 Nächte. Hatten sie Frieden, die Großen dieser Welt, wo dieser ewig Groß sie gestört hat. Muss ich ein bisschen, ich spreche schwierig für dich.
Ganz schlecht.
Das braucht man ja gar nicht zu hören. Das kann ich mir gleich sagen. Das dröhnt etwas, da kann mich der Oleg sehr schwer verstehen. Ach, so ist besser. So ist besser, das merke ich selbst. Und so waren sie zufrieden, diese Menschen, diese Starken und Großen dieser Welt. Dann haben wir ruhig geschlafen. Und dann ist der Jesus auferstanden. Er wurde auferstanden. Ohne Verwesungsgeruch. Er ist der Einzige, der aufersteht, ohne dass er Verwesung gesehen hat. Er erlebt das größte Ereignis des Universums. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er wird herausgelassen aus dem Totenreich. Er darf in die Auferstehung gehen, wann der Vater ruft aus dem Totenreich. Prophetische Vorhergesagt. Du wirst nicht zulassen, Vater, dass der Heilige die Verwesung sieht. Jetzt könnte er doch als Triumphator aufstehen. Könnte endlich mal triumphieren. Er konnte danach durch Wände gehen, durch Türen. Er war unantastbar. Er hätte doch zu seinen Feinden gehen können in Jerusalem. Hätte triumphieren können. Hätte sich zeichnen können. Die wären alle tot umgefallen. Das größte Ereignis kleidet sich in die absolute Demut wieder. Er zeigt sich Frauen. Er zeigt sich einer Frau, die sieben Dämonen, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hat. Da kann man doch sagen, die hat sieben Dämonen gehabt, jetzt sagt sie, Jesus auferstanden, die ist wieder verrückt. Er geht wieder zu der Kleinen. Ehe. Der aus dem Totenreich kommt, der den Tod besiegt hat, geht wieder zu der Kleinen, geht wieder zu der Verlorenen, geht zu einem zweifelnden Thomas, geht zu jemandem, der zu ihm sagt, bist du der Gärtner? Wieder kleidet sich der Himmel in Armut. Wieder keine Propaganda. Wieder kein großes Tun. Und er allein hat ein Recht auf unser Herz. Er allein kann Heiland sein deiner Seele. Es gibt kein anderer Heiland. Denn es gibt keinen anderen, der so in Demut blieb über deinem Leben. Ich bin der geistlich Arme für dich. An ihm können wir nie geistliche Hochmut finden. Auch nichts nach seiner Auferstehung. Ich kann Leid tragen. Weil ich selbst zu Leid wurde für dich. Ich bin sanftmütig. Er hat gehungert, dass du Gerechtigkeit bekommst. Er ist barmherzig. Er ist barmherzig über all deine Schuld. Ich möchte gerade die Männer, die vielleicht das erste Mal heute hier sind. Er ist der, der uns Männer erlösen kann. Weil er ganz anders männlich ist. Wir Männer trösten uns am Alkohol. Wir trösten uns an der Sünde. Kommt zu Jesus und tröstet euch an dem Heiland, der euch trösten will. Bei uns in Deutschland habe ich einen Mann besucht, dem seine Leber ist ziemlich kaputt. Und ich habe ihn besucht, weil er so viel trinkt, im Krankenhaus. Und da war noch ein Mann drin, auch einer, der Alkoholiker ist. Und er sagte, die ganze Katastrophe von uns Männern ist, dass wir uns an einem falsch trösten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euer Leid tragen. An mir könnt ihr eure Lebensnot trösten, ihr Männer. Ihr braucht euch nicht tot zu trinken. Ich gebe euch doch das Leben. Ich bin euer Friede. Dort können wir unsere wahre Männlichkeit finden. Der Mann muss ständig eine falsche Männlichkeit spielen. In der Ukraine kommen wir in eine Psychiatrie. Machen wir 8 Gottesdienste hintereinander, Männerpsychiatrie. Ich habe den Chefarzt gefragt. Was sind das für Männer? Sagt er, alles Männer aus gutem Haus. Sie haben ihre Identität als Mann nicht gefunden. Habe ich ihn gefragt, wie viel Prozent der Männer werden geboren als sensible Männer? Mit weicher Hetze. Dann hat er gesagt, ungefähr zwischen 90 und 95 Prozent. Es sind höchstens 5%, wo diese harte männliche Art haben. Und diese weiche Männer wollen ihre Weichheit verbergen. Dabei sind diese weiche Männer die, die recht ihre Frau lieben können. Die echte Papa sein können. Die Jesus atmen, erleben können. Sie können, diese weichen Männer, finden schnell den Weg zu dieser Armut. Sie finden schnell zu diesem Leid rauchen können. Ein Herrschertyp kann nie Leid rauchen. Ich kann nur bitten, komm doch zu Jesus. Ihr Männer, ihr Frauen, eure Kinder brauchen euch. Ihr braucht Versöhnung. Wir brauchen keine äußere Heiligkeit, aber innere. Und dann wird die äußere Heiligkeit keine Selbstbestätigung sein, sondern eine Natürlichkeit. Wir sind doch frei gemacht für Christus. Wir brauchen doch keine Menschenknechte zu sein. Wir haben doch nicht nötig, was darzustellen. Unsere Gerechtigkeit ist doch Jesus. Und sie ist immer vollkommen. Unsere Gerechtigkeit müssen wir ständig auf erhöhen, dass sie anerkannt wird. Aber die Gerechtigkeit des Herrn Jesus ist vollkommen. Ich möchte noch mal was sagen für die Kinder. Ich war ein ganz kleiner Bub. Ich weiß das heute noch. Ich war noch nicht in der Schule. Da waren ja Bauersleute. Und ich habe immer gerne im Sand schöne Burschen gebaut. Und dann musste ich mit meinen Eltern, ich habe eine schöne Burg gebaut im Sand. Und dann musste ich mit meinen Eltern ins Feld und arbeiten. Als wir heimkamen, haben meine Freunde diese Burg zerstört. Ich habe diese Freunde gehasst. Ich habe in meine Gedanken Möglichkeit gesucht, wie ich mich rächen. Ich wollte nur noch mal bestätigen, der Mensch kann sich von diesen Gedanken nicht befreien. Ständig wird man es finden, wo man jemand hassen muss. Ich weiß auch heute noch, ich habe versucht, wie ich sie töten könnte. Ich war ein kleines Kind. War alles schon da. Die tiefste Bosheit. Und die schlimmste Verletztheit. Aber Christus ist gekommen, um euch alle frei zu machen. Dass ihr auch als Geschwister miteinander leben könnt. Dass keiner größer sein muss. Dass ihr Leid tragen könnt. Dass ihr barmherzig sein könnt. Dass ihr arm sein könnt, um viele reich zu machen. Diese wunderbare Botschaft. Und nur so wohnt Jesus bei uns. Er wohnt nicht bei Philadelphia, nicht bei Laodicea, sondern bei Philadelphia. Bei Philadelphia heißt, du hast eine kleine Kraft. Dort wohnt er. Nicht bei Laodicea mit ihrer großen Kraft. Er wohnt dort, wo Schwache sind. Kommt her, alle, die ihr mühseligen beladen seid. Kommt her, ihr Schwachen. Ich mache euch reich. Das ist Freiheit. Das ist weiter Raum. Das ist Helligkeit. Gott segne euch. Der Heiland hat euch lieb. Gerade dort, wo ihr Nöte habt. Er kann euer Leid tragen und er will euer Leid tragen. Amen. Ich denke, wir beten noch zusammen. Es wäre so schön, wenn wir jetzt diese Hemmschwelle verlieren können. Diese Menschenfurcht. Und könnten zu Gott kommen mit unserem Stolz, mit unserer Armut, mit unserer Nöte, mit unserem Betrug, mit unserer Lüge, mit unserem Stolz, mit unserem pharisäischen Stolz. Dass wir einfach mal beten. Ehrlich beten. Und rein beten. So wie es der Herr will. Schaffe in mir Gottes reines Herz. Wollen wir zusammen beten.